Herzlich willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung, deinem Podcast rund um Kooperation und respektvolle Kommunikation für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ja, und in dieser Folge geht es um eine Perspektive, die wir im Baustellenalltag äußerst selten hören, wahrnehmen, nämlich die einer Kulturanthropologin. Und ich freue mich total auf das heutige Gespräch. Ich habe meinen heutigen Gast, die Bettina Ludwig, schon länger im Fokus und länger im Auge. Es hat jetzt aus diversen Gründen etwas gedauert, bis wir uns endlich in der Art und Weise treffen konnten und kennenlernen konnten. Liebe Bettina, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo Stefan und an alle, die zuhören. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf in einem Branchenpodcast, wo ich noch nie war. Und das finde ich am großartigsten. Dinge, die ich noch nie gemacht habe, freue mich eigentlich immer am meisten.
Ja, das ist total spannend und ich, wie gesagt, habe ja schon gesagt, dass ich dich schon länger im Auge habe, weil ich finde deinen Fokus ganz, ganz spannend. Ich stelle dich kurz vor, dass die Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben. Du bist Kultur- und Sozialanthropologin, Keynote-Speakerin, Unternehmerin und freie Wissenschaftlerin. Du betreibst eben unabhängige Forschung im Bereich von Jäger- und Sammlerinnengesellschaften und das ist total spannend. Du warst längere Zeit in der Kalahari-Wüste in Namibia und hast die eben da alle kennengelernt und hast dir das mal angeschaut. Du hast den Rupert-Riedel-Preis bekommen für deine Arbeit und als Unternehmerin setzt du dich für neue gesellschaftliche Strukturen ein und betonst immer wieder, Zukunft braucht den Mut, Kultur neu zu denken. Und das alles finde ich insgesamt mega spannend und deswegen steigen wir auch gleich ein in das Gespräch. Was hat denn eigentlich dein Interesse an diesen Jäger- und Sammlergesellschaften so extrem geweckt? Wie bist du da drauf gekommen?
Da gibt es wahrscheinlich zwei Antworten dazu, zwei Geschichten. Die eine Geschichte ist, ich bin im Studium der Kultur- und Sozialanthropologie da tatsächlich reingestolpert. Ich habe meinen Bachelor damals gemacht in dem Fach und das hat mir alles fasziniert. Und irgendwann habe ich aber das Gefühl gehabt, da geht es mir zu wenig um das, ich sage jetzt einmal, naturwissenschaftlichere. Ich wollte dann irgendwie mehr über das Gehirn lernen und wie prägt uns nicht nur die Kultur und unser soziales Umfeld, sondern auch unser Gehirn vielleicht oder unsere Kognition eigentlich und im breiteren Sinne und bin dann bei den Kognitionswissenschaften gelandet, habe das dann studiert und habe mir gedacht, na, aber da geht es mir wieder zu wenig um Kultur. Dann bin ich wieder zurück zur Anthropologie und dort einfach in eine Vorlesung gestolpert. Die hat, glaube ich, heißen Einführung in Jäger-Sammler-Forschung oder so in die Richtung. Und das hat mir relativ schnell sehr angefixt. Ich glaube, nach der ersten Vorlesung war klar, da will ich mehr wissen, mehr lernen. Gibt es diese Gesellschaften anscheinend noch auf dieser Welt? Wo sind die? Und worüber reden die im Alltag? Was sind deren Themen? Wie läuft das Leben dort so ab? Und dann bin ich da immer tiefer eingetaucht. Und die zweite Geschichte dazu, und da bin ich erst rückblickend drauf gekommen, ist, dass mein Vater mir als Kind oder uns als Kindern, also meinen Freundinnen, meinem Bruder, immer Geschichten erzählt hat aus Kamerun. Der war eine Zeit lang in Kamerun, als wir ganz da waren wir noch gar nicht auf der Welt. Er war noch ganz jung, die Kinder waren noch nicht da sozusagen. Und dann hat er zum Rückblick in die Geschichten erzählt. Die haben da ein Bauprojekt gehabt. Sie waren unterwegs in, ich glaube, sehr damals noch, wie soll ich sagen, teilweise unbesiedelten Kamerun auch, in Ecken und unbesiedelten Ecken. Und haben dann Dinge erlebt halt mit Menschen, die anscheinend dort noch vom Jagen und Sammeln gelebt haben. Also so haben sie das wahrgenommen und da haben sie uns halt dann Geschichten erzählt von den Pfeil- und Bogenjägern und von den Kindern und den Frauen. Und das hat mich natürlich als Kind fasziniert. Und ich bin aber erst vor ein paar Jahren draufgekommen, dass diese Geschichten vielleicht auch auf eine Art mitgeprägt haben.
Ach, das ist nicht unwahrscheinlich, oder?
Also ja, ich glaube
das
auch.
Prägt uns ja sehr stark, was wir in dem jungen Alter hören. Und ich finde das so spannend, weil wir ja die längste Zeit unserer Evolutionsgeschichte als Menschen Jäger und Sammler waren. Und ich habe in meinen Seminaren, sage ich eben immer, ihr müsst euch vorstellen, wie ihr damals gelebt habt, weil die Mechanismen in unserem Gehirn, und du hast die Kognitionswissenschaften angesprochen und du hast gesagt, du wirst mehr über unser Gehirn lernen. Unser Gehirn funktioniert halt nun einmal genau noch so, wie es in dieser Zeit als Jäger und Sammler funktioniert hat. Und deswegen finde ich das so spannend und deswegen bin ich auch auf dich aufmerksam geworden und deswegen interessiert mich deine Forschung zu diesen Jäger- und Sammlergesellschaften so stark. Wie definieren denn diese Gesellschaften, weil bei uns geht es ja eben um die Zusammenarbeit auf der Baustelle oder bei meinem Podcast geht es um diese Zusammenarbeit auf der Baustelle. Wie definieren denn diese Gesellschaften Themen wie Verbundenheit und Gemeinschaft?
Eine Sache zum Beispiel, es gibt keinen Begriff für Individuum, weil kein Vokabel dafür, weil man sich viel mehr als Teil der Gruppe wahrnimmt als als Individuum. Und ich glaube, das zeigt schon ganz viel eigentlich. Es ist ganz klar, man gehört wo dazu, das Größere ist als man selbst. Man gehört zu einer Gruppe, zu einer Community, man ist nicht alleine unterwegs. Man, jeden Schritt, den man geht, auch in die Zukunft, die Zukunftsangst ist nicht so groß, aber man weiß, man ist sowieso nie alleine. Es gibt in den Jäger-Sammler-Sprachen auch keinen Begriff für Hallo oder Tschüss, oder man kann nicht Hallo oder Tschüss sagen, weil man verbringt das ganze Leben lang mit derselben Gruppe an Menschen und eigentlich auch den ganzen Tag, man sieht sich eh die ganze Zeit, es würde überhaupt keinen Sinn machen, Hallo oder Tschüss zu sagen, und das schweißt dann natürlich sehr zusammen. Vielleicht an der Stelle einen kurzen Einblick für alle, die jetzt zuhören. Jägersammlergesellschaft in meinem Fall, was heißt das genau? Also Jägersammlergesellschaft, wenn ihr dort darüber erzählt, das sind 3000 Individuen in der Kalahari-Wüste in Namibia. Und diese 3000 Individuen, die unterteilen sie in Kleingruppen von so 70 bis 100 Personen. Mit einer dieser Kleingruppen darf ich arbeiten und forschen. Und die leben eben vom Jagen und Sammeln, manche in der Region, manche mehr, manche weniger. Genau, man lebt draußen, 24/7, ohne Infrastruktur, ohne Straßen, ohne Strom. Und verbringt wirklich den ganzen Tag, das ganze Leben einfach outdoor und lebt natürlich stark mit und von der Natur. Und genau, nur dass man da so ein Bild hat irgendwie. Gell? Man ist in der offenen Steppe, alles ganz flach, sehr, sehr viele Tiere, ganz wenig Menschen in dieser riesengroßen Region. Genau, und Community ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, weil alleine wird das alles nicht so funktionieren dort. Man braucht einander. Ich sage immer, die Menschen in der Kalahari-Wüste, die wissen, wenn sie einen. Wenn sie 2 Wochen allein in der offenen Steppe wären, dann würden die nicht mehr lebend zurückkommen als Individuum, und das weiß man. Das spüren die Leute wirklich im eigenen Leibe. Sie brauchen einander. Man, auch wenn man zum Beispiel auf die Jagd geht, zum Sammeln geht, man geht immer so zu dritt und immer in einer kleinen Gruppe, man ist nie allein unterwegs. Und das, auch das schweißt natürlich wieder zusammen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist dieses Gefühl davon, sich gegenseitig zu brauchen, dort sehr ausgeprägt und ist auch Realität, ja, weil man eben alleine nicht überleben könnte. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was wir von diesen Gesellschaften zu uns transferieren können oder in die Baubranche transferieren können, dann wäre es zumindest ein Thema mal, je stärker wir zum Ausdruck bringen können, dass wir uns gegenseitig brauchen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. In der Kalahari ist es das Ziel zu überleben. Das werden wir bei uns nicht glaubhaft darstellen können, ist auch nicht wünschenswert.
Genau.
Aber trotzdem ein gemeinsames Ziel, wo jedem bewusst ist, um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir uns gegenseitig, brauchen wir uns miteinander. Das wäre schon einmal ein Takeaway quasi, wo man sagt, hey, da entsteht was, das schweißt zusammen.
Genau, so, ich würde es genauso unterschreiben, und da gibt es einen schönen Satz, der das eigentlich sehr gut zusammenfasst. Der kommt aus der Ubuntu-Philosophie. Die Ubuntu-Philosophie ist die Philosophie der indigenen Gesellschaften im südlichen Afrika. Und da gibt es eben diesen einen Satz, der alles zusammenfasst, wenn es um Community geht, um Gemeinschaft, um Zugehörigkeit, um dieses gemeinsam voranschreiten und wie, oder wie du sagst, das gemeinsame Ziel verfolgen. Und der Satz heißt, I am because we are. Ich bin, weil wir alle sind. Und dieser Satz ist den Menschen vor Ort völlig klar. Jetzt die Jäger-Sammler, die würden den jetzt vielleicht gar nicht so verwenden und aussprechen, aber den leben sie natürlich. Und die nehmen den immer sehr gern mit in die westliche Welt eben. Überall dahin, wo Menschen zusammenarbeiten wollen, weil ich glaube, der gilt immer und überall. Der gilt für uns alle Menschen. I am because we are ist etwas, das uns vom Kopf ins Herz rutschen lässt und was uns einfach wieder klar dieses Gefühl gibt, ich kann nur, ich bin, weil wir alle sind. Und das betrifft jede und jeden von uns. Wir dürfen uns nur, glaube ich, daran erinnern, genau wie du gesagt hast, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, natürlich verfolgen wir das gemeinsam. Und wenn wir uns daran erinnern, dass wir da gemeinsam drin hängen, dann werden die Dinge erleichtert. Dann gingen vielleicht manche Spannungen raus, wenn man mal darauf fokussiert, hey, was ist denn das Gemeinsame, und wir können da nur gemeinsam durchgehen. Ich glaube, dass das wahnsinnig hilfreich ist, sich daran wieder zu erinnern. I am because we are gilt immer für alle, nicht nur in irgendwelchen indigenen Gruppen, die weit weg in Afrika irgendwo sind, sondern genauso für unser Hier und Jetzt.
Total schön, ja. Sollten wir uns viel, viel mehr daran erinnern. Und das viel mehr in den Fokus rufen, diese
Genau.
Gemeinschaft wieder mehr in den Vordergrund zu rücken und nicht jeder auf sich bedacht und für sich das Optimum herauszuholen, weil wir brauchen einander. Du Bettina, was hat dich bei deinen Kalahari-Reisen, was hat dich an der Lebensweise oder an der Art und Weise, wie diese indigenen Völker miteinander umgehen, was hat dich da am meisten überrascht?
Ich docke da jetzt nochmal an, wo wir gerade waren. Vielleicht zwei Dinge. Also zum einen docke ich da an, nochmal zum Thema Gemeinschaft und uns gemeinsam Ziele verfolgen. Es gibt so einen, wie nennt man das denn, so einen Survivalist. Das ist so ein YouTuber, der hat ganz viel, dem folgen ganz viele Leute auf YouTube. Der ist irgendwie im amerikanischen Fernsehen ganz groß, der ist Bear Grylls. Und bei dem geht es darum, der hat. Die Story ist so, er hat ein Messer und der wird ihm in die Wildnis geschickt, irgendwo hin, was er nicht ins Outback in Australien und so. Und dann verfolgen ihn die Kameras und er wird jetzt da alleine überleben für, ich weiß nicht, 5 Tage, 5 Wochen, ich weiß nicht genau, wie lange der das immer macht. So die Storyline, ich schaffe das alleine, starker Mann mit einem Messer, so ich brauche niemanden. Und das ist halt so spannend, weil das sind so westliche Weltgeschichten, die wir uns erzählen und wo man dann zuschaut und denkt so, boah, der schafft das alleine. Und das Faszinierende ist aber eben, wir sind nie dazu gemacht worden, evolutionär gesehen, dass wir da alleine irgendwas schaffen. Und gleichzeitig muss man aber dann sagen, in der westlichen Welt ist es schon so, wir sind eine individualistische Gesellschaft. Es geht viel stärker ums Individuum und es hat irgendwie auch Vorteile natürlich, weil zum Beispiel Privatsphäre in der Kalahari-Wüste und Jägersammlergesellschaften gibt es überhaupt nicht. Du bist ständig unter Beobachtung und bist ständig gemeinsam. Irgendwo, du bist nie alleine. Ist zum Beispiel sehr ungewohnt für jemanden wie mich, wenn man da hinkommt. Es gibt keine Me-Time, kein ich mache kurz mal meine Tür zu. Und dieses Individualistische, das haben wir in unserer westlichen Welt einfach auch sehr präsent und das ist auch okay. Ich glaube, wir dürfen da wieder einfach mehr die Balance finden, weil wir müssen auch individuell Dinge schaffen, das ist klar. Aber gleichzeitig brauchen wir einander. Und da die Balance finden, das ist so unsere Aufgabe in der westlichen Welt. Ich habe das Gefühl, wir sind teilweise mehr. Wenn man sich so vorstellt wie eine Wippe im Spielplatz, im Kinderspielplatz, wir sitzen gerade sehr auf dieser individuellen Ebene, auf der Seite und glauben, jeder muss alles allein schaffen und das ist es nicht. Ich glaube, da dürfen wir wieder ausbalancieren. Und das hat mich fasziniert, das in der Kalahari so zu erleben, diesen Balanceakt, der ist da viel mehr, das Gefühl, da sind diese Dinge viel mehr in Balance, weil du musst schon alleine dort auch. Zum Beispiel Thema Spuren lesen, Animal Tracking, mein Fachgebiet. Also sozusagen Jägersammlergesellschaft, noch eins tiefer ist dann Animal Tracking, mein Fachgebiet. Und dann, du musst natürlich schon selber diese Expertise dir antrainieren, zu Spuren lesen zu können, was wahnsinnig komplex ist. Aber gleichzeitig brauchst du einander, um zum Beispiel dann wirklich ein Tier erlegen zu können. Also man braucht immer beides, Individuum und Gruppe. Und in der westlichen Welt haben wir manchmal das Gefühl, das Individuum ist sehr stark im Vordergrund. Also das ist eine Sache, die mich fasziniert hat. Und eine andere Sache, die mich nachhaltig fasziniert hat, ist die Idee oder ist ja die Tatsache, dass es in Jägersammlergesellschaften, und das gilt jetzt für alle weltweit, für alle Jägersammlergesellschaften, kein Konzept von Besitztum gibt. Das heißt, niemandem gehört irgendetwas oder allen gehört alles. Und das ist schon etwas, was mir immer wieder zum Nachdenken anregt und was etwas mit meinem Bild von der Natur des Menschen gemacht hat oder einfach in mir Fragen aufgeworfen hat, was heißt denn jetzt eigentlich Menschsein und was ist jetzt die Natur des Menschen, wenn in anderen Teilen der Welt es Menschen gibt, die zusammenleben völlig ohne ein Konzept von Besitztum und zum Beispiel in der westlichen Welt alles auf dieser Idee aufgebaut wird.
Das ist ein mega spannender Punkt und gibt ja durchaus Stimmen, die behaupten, dass genau diese Sesshaftwerdung, Domestizierung der Tiere und damit einhergehend das erste Mal der Begriff des Besitzes uns in das, wenn man das so drastisch sagen will, ins Verderben der westlichen Welt gerissen hat. Also insofern ist es total spannend und da sieht man tatsächlich, die haben nicht mal ein Wort, sagst du, für Besitz, bei denen gibt es sowas nicht und die leben da ein, und wir wissen ja auch, Worte bilden ja unser Denken, unsere Vorstellung, unser Bild von der Welt. Und wenn es das Wort nicht einmal gibt, ja, dann kann man sich in der westlichen Welt gar nicht vorstellen, wie das Denkkonstrukt dieser Menschen sein muss. Das ist total
Es
spannend.
gibt.
Kann man das nachvollziehen? Kannst du dich da eine versetzen? Wie weit weg fühlt sich das an?
Ja, es ist gar nicht so leicht, sie rein zu versetzen. Eben, und ich kann ja auch nur Geschichten erzählen und ich kann einfach immer nur draufkommen, ah, okay, ich weiß noch gar nicht, welche Fragen man eigentlich an dieses System stellen kann. Weil wenn du erfährst, es gibt kein Konzept von Besitz, du denkst, okay, wow, was gibt es noch alles nicht oder was gibt alles von dem, das ich gar nicht in meiner Vorstellung habe. Das heißt, die Frage kann ich gar nicht stellen oder den Blick kann ich gar nicht darauf richten, weil ich gar nicht weiß, was die Themen sein könnten. Also das fasziniert mich immer so in dieser Forschung. Es gibt aber auch zum Beispiel keinen Begriff für Danke, weil du sagst, Worte formen Realität. Es gibt keinen Begriff für Danke, weil es ja keinen Besitz gibt. Und das ist etwas, was sehr ungewohnt ist, jetzt für mich oder für Menschen, die von außen hinkommen, weil du kommst wohin und willst freundlich sein und willst dankbar sein und willst, wenn da jemand was gibt, sagen, ah, danke. Und irgendwie diese Begriffe Hallo und Danke, das sind eigentlich die zwei Wörter, die will man als Ausländer von außen kommend einfach mal wissen von Anfang, dass man freundlich ist. Aber die gibt es nicht, deine Wörter. Das macht schon mal schwierig. Es gibt dann so ein Hilfswort, das sie, glaube ich, erfunden haben und das sie dann den Outsidern, die von außen kommen, mitgeben. Das ist Me, we are, heißt Danke. Also das heißt eigentlich übersetzt I help you. Das habe ich dann manchmal gesagt, weil es ist faszinierend, wie stark das in einem drinnen ist, Danke sagen zu wollen. So, wenn da alleine wäre, weiß ich nicht, ein Stück Fleisch gibt, du nimmst es und du willst irgendwas sagen, aber es gibt das Wort nicht. Das hat mich zum Beispiel fasziniert. Und ich sage immer, ich habe mich natürlich eingelesen im Vorhinein, auch zu diesem Thema, zu, es gibt kein Besitztum und das macht man dann. Aber wenn man vor Ort ist, kriegt man das nochmal noch viel mehr mit. Und da gibt es immer diese Geschichte, die ich so gerne erzähle, weil ich finde, die fasst so zusammen. Die lässt einen so spüren, was es heißt, es gibt kein Konzept von Besitztum. Und so mein Kollegen, der seit über 30 Jahren in der Region ist, damals gefragt, was soll ich als Gastgeschenk mitbringen? Und er hat gesagt, nimm Tabak mit, weil alle rauchen immer und überall. Also die ganz kleinen Kinder auch wirklich, die Erwachsenen, die Alten, die Jungen, Männer, Frauen, immer und überall, in allen Jäger-Sammler-Gesellschaften. Da gibt es auch verschiedene Theorien, warum das so ist. Ja, gibt es verschiedene, die Debatte in der Wissenschaft. Auf jeden Fall rauchen eben alle. Und er hat gesagt, nimm Tabak mit, weil Tabak ist wie Gold. Und man kommt also an und ich biete so, ich habe dann so Tabakpackerl aus der Trafik gekauft in Wien und bin dann da hingekommen und die Sprache nicht sprechend, biete das den ersten an, die ich da sehe. Und meine Idee war, wir rationieren das, schauen, dass wir länger was haben davon. Und passiert es dann Folgendes, ich habe es den ersten angeboten, es sind sofort alle gekommen, haben alles aus der Hand gerissen, haben alles verteilt, alles geraucht und alles war weg, direkt. Und da habe ich dann verstanden, ah, das heißt, es gibt kein Konzept von Besitztum, weil zum einen ist es so, dass dieses Demand-Sharing-System, so nennen wir das in der Wissenschaft, abgelaufen ist. Das heißt, wenn du gefragt wirst, musst du teilen. If someone demands, you have to share. Demand-Sharing-System. Das heißt, du wirst immer wieder gefragt, hast du noch Tabak, hast du noch Tabak? Weil die wissen alle, wenn ich was habe, dann müsst ihr es ja jetzt geben. Und da Tabak so wichtig ist, wollen sie irgendwie ständig Tabak. Und dann habe ich so meinen ersten Satz gelernt mit Kräutlichoro, also ich rauche keinen Tabak. Klicklautsprache übrigens, also das war jetzt nicht das Mikrofon. Die Menschen sprechen ja Klicklautsprache. Und das andere ist das Immediate Return System, das heißt, alles, was reinkommt in die Community, wird direkt verbraucht. Es wird nichts gehortet, nichts aufgehoben, keiner hat mehr oder weniger als der andere. Und das sind dann so Dinge, man liest sich ein, aber wenn man vor Ort ist und man kriegt es am eigenen Leibe mit, sickert es nochmal ein paar Ebenen tiefer und man versteht es noch einmal ein paar Ebenen tiefer. Ja.
Völlig nachvollziehbar, man dieses kognitive Verstehen, irgendwas zu lesen und auf der
Genau.
kognitiven Ebene verstanden zu haben, ist komplett was anderes als etwas erfahren zu haben,
Genau.
etwas erlebt zu haben. Das geht dann nochmal. Also total beeindruckende und spannende Geschichte, die das sehr gut verdeutlicht. Jetzt gibt es da ja wahrscheinlich auch Projekte, die umzusetzen sind. Keine Ahnung, irgendwer braucht einmal irgendwie eine neue Hütte oder es ist irgendwas gemeinsam zu erstellen, erschaffen. Wie gehen die Jäger- und Sammlergruppen davor? Gibt es dann da temporäre Gruppen, die das dann machen und wie schaffen die das? Ja, gibt die Häuser und so, das gehört dann auch niemandem, sondern das gehört alles der Gemeinschaft oder die haben ja wahrscheinlich ihre Hütten dann dort, oder?
Ja, es gibt keine Hütten, man schlaft am offenen Feuer.
Ah, okay.
Es gibt aber so Art Lehmhütten oder auch so Rundhütten, ganz kleine, also in denen kann man in beiden nicht stehen, das ist zu klein. Man kann teilweise in den Rundhütten kann man schlafen, sowas wurde ja für mich immer gebaut. In den Lehmhütten nicht wirklich, manche werden jetzt schon ein bisschen größer, das schon. Aber eigentlich schläft man hauptsächlich draußen. In diesen Lehmhütten lagert man Dinge. Man kriegt Schuhe geschenkt, Kleidung. Das lagert man da teilweise drinnen. Aber natürlich bei Gruppen, die näher am Zentrum sind, bei so einem kleinen, eigentlich bei einem Dorf, bei einem kleinen Städtchen, die haben dann schon auch Hütten, die haben teilweise auch Häuser. Also es kommt immer darauf an, wo in der Region man gerade ist. Aber dort, wo ich war, schlafen die meisten am offenen Feuer und manche, es kommt dann auch darauf an, ob gerade Regenzeit ist, dann baut man schon diese Rundhütten. Und zum Beispiel diese Rundhütten, ich kann mich erinnern, da haben wir die Frauen, also einige Frauen von der Gruppe haben dann so etwas gebaut für mich. Ich habe versucht zu helfen, natürlich sehr unbeholfen, aber ich war da dabei zumindest. Und da war es dann so, da haben sich einfach ein paar zusammengetan und haben Hand angelegt und haben gestartet und da wird halt diskutiert, wie man es macht und so, aber da jeder hat ein Mitspracherecht. Es gibt in Dadurch, dass es auch kein Konzept von Hierarchie gibt, gibt es nicht eine Anführerin oder einen Häuptling, eine Person, die anschafft, sondern es wird alles so gemeinschaftlich gemacht und da wird halt diskutiert und überlegt und ausprobiert. Aber jeder und jede redet mit. Natürlich die, die mehr Erfahrung haben, entscheiden dann einmal Dinge und die weniger Erfahrung haben, halt nicht oder schauen zu und lernen dabei. Man muss auch dazu sagen, die durchschnittliche Arbeitszeit in Jäger-Sammler-Gesellschaften liegt bei 8 Stunden pro Woche. Das heißt, da ist einfach auch sehr viel Zeit zum Zwischendurch vielleicht Pause machen oder auch nicht. Was mich fasziniert hat, ist, dass man zum Beispiel, wenn so diese Rundhütten zum Beispiel kaputt werden, man repariert die nicht direkt, sondern man repariert die erst, wenn man sie wieder braucht. Wenn es zum Beispiel, wenn der Regen kommt und da tropft es rein, dann repariert man es. Aber man würde es jetzt nicht jetzt reparieren, dass wenn es in 3 Wochen regnet. Also es ist eine Kultur der Präsenz und des Hier und Jetzt. Das unterscheidet, glaube ich, die westliche Welt. Also da gibt es einen großen Unterschied zur westlichen Welt. Wir leben ja in der Zukunft, immer neben selber ein Buch geschrieben, unserer Zukunft auf der Spur. Wobei ich dann manchmal sage, rückblickend, eigentlich ist Zukunft ein Marketing-Schmäh, weil wir reden so viel über Zukunft und bauen so viel auf, eigentlich auch konstruieren so viel und sind dann oft wenig im Hier und Jetzt. Und da komme ich auch einfach immer mehr drauf in den letzten Jahren. Und in Jäger-Sammler-Gesellschaften ist es so, dass man die ferne Vergangenheit und Zukunft grammatikalisch gar nicht ausdrücken kann. Das heißt, man kann grammatikalisch nicht über ferne Vergangenheit oder Zukunft sprechen. Eine Kultur des Hier und Jetzt. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass man dann Dinge einfach erst repariert, wenn es relevant wird.
Total spannend. Und das haben wir an am nächsten Punkt schon wieder, dass man bestimmte Dinge gar nicht ausdrücken kann. Insofern gibt es keine Realität dafür. Das heißt, wenn ich mich nicht über eine ferne Zukunft unterhalten kann, dann existiert die auch in meiner Welt nicht. Und das ist so unvorstellbar spannend, was da, ja, was da alles mitschwingt und wie unterschiedlich das ist. Und du hast gesagt, das hat mich total fasziniert, dass dann im Hier und Jetzt, wenn die Notwendigkeit da ist, etwas repariert wird. Das heißt, die sind dann eben in dem Moment, ist es nicht notwendig. Und bei uns ist alles, wir überlegen uns und das muss jetzt passieren, weil ja in 3 Monaten vielleicht sein könnte. Total, total spannend, eine total andere Welt, ein total anderer Ansatz über die Führung und über das Miteinander, wer entscheidet und so sprechen wir dann eh im zweiten Teil. Da freue ich mich dann schon sehr drauf. Du hast das jetzt eh wunderbar schon mal angeteasert. Was mich nur sehr interessieren würde, ist, wie stark verankert sind in so Jäger-Sammler-Gesellschaften Rituale und Tagesrhythmen. Also die leben natürlich sehr stark der Natur entsprechend, dem Zyklus der Natur, das ist mir klar. Aber haben die auch viele Rituale und einen bestimmten Rhythmus, nach dem sie leben, weil wir ja wissen, dass für uns Menschen solche Rituale schon sehr viel Struktur und sehr viel, ja, sehr viel Kraft auch geben können. Wie schaut es denn Jäger- und Sammlergesellschaften aus?
Rituale und Strukturen gibt es in dem Sinne definitiv weniger als in einer, als jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt, als in der westlichen Welt. Also man muss sich das vom System her, also nicht von den Menschen her, sondern vom System her, ist natürlich das System in Jäger-Sammler-Gesellschaften viel simpler und in der westlichen Welt viel komplexer, weil es einfach viel mehr Menschen sind. Viel mehr Menschen, westliche Welt, also sich zu 70 zu organisieren, ist ganz was anderes, wie zu, jetzt sage ich, wie in Österreich 8 Millionen, jetzt ein Beispiel. Das macht natürlich einen Riesenunterschied und diese Strukturen und dieses, wir wollen das Jahr einteilen und den Tag einteilen und Projekte einteilen, das braucht es in der Kalahari in dem Sinne. Nicht nur in der westlichen Welt ist es ganz wichtig, ich glaube, genau wie du sagst, weil es uns Halt gibt und auch Sicherheit gibt und Orientierung. Aber das braucht es vor Ort nicht so, weil man kann sich sehr viel direkt ausmachen. Man sieht sich ja die ganze Zeit und den ganzen Tag. Diese Strukturen und Rituale, die kommen eigentlich erst, wenn viel mehr Menschen miteinander zusammenleben. Also jetzt zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel Religion. In Jäger-Sammler-Gesellschaften gibt es keine Religion und Jäger-Sammler-Gesellschaft heißt bis zu 10.000 Menschen. Ab 10.000 Menschen sprechen wir in der Kulturanthropologie, also in der Wissenschaft, von einem Stamm. Also Jäger-Sammler-Gesellschaften sind kein Tribe und kein Stamm, sondern per Definition Jäger-Sammler-Gesellschaft. Und erst ab so 10.000 Menschen sprechen wir von einer anderen Struktur, das ist die Stammesstruktur. Und in Jäger-Sammler-Gesellschaften, wie gesagt, gibt es keine Religion in dem Sinne, also keine strukturelle Religion, keine Geschichten, die uns Strukturen vorgeben. Das irgendwie heißt, tu das nicht, weil es schaut jemand zu, du darfst es nicht, sonst passiert das. Oder es gibt eine Anführerin, einen Anführer, einen religiösen. Also irgendwie, es gibt kein System, das dir Regeln vorgibt, weil es das tatsächlich einfach nur nicht braucht, wenn so wenig Menschen zusammenleben. Und das ist natürlich schon etwas Faszinierendes und das hilft uns auch wieder dabei zu verstehen, dass Dinge, die wir oft für so ganz irgendwie universell hinnehmen, dass das nichts Universelles ist, oft und nichts Naturgegebenes, sondern einfach mit der Anzahl an Menschen zu tun hat und vor allem mit der Infrastruktur, in der wir leben, mit dem Platz, mit dem Raum, wie viel Platz haben wir, welche Art und Weise können wir, auf welche Art und Weise können wir leben. Das zum einen, dann kommt noch dazu, die Zahlen reichen ja nur bis 5, 1, 2, 3, 4, 5, ab dann ist alles vieles. Das heißt, wenn man jetzt ans Jahr denkt, man teilt das Jahr nicht in Monate, die Monate nicht in Wochen, die Wochen nicht in Tage. Es hat ja kein Geburtsdatum, keiner weiß, wie alt er oder sie ist. Also auch das fällt alles weg. Das heißt, dieses Einteilen ist auch in dem Sinn schwierig, weil es diese Zahlen auch gar nicht dazu gibt. Aber wie du sagst, man orientiert sich sehr stark an der Natur. Und vielleicht an dieser Stelle trotzdem noch erwähnt, man muss immer aufpassen dann, dass man da jetzt nicht ein Bild erzeugt, das irgendwie so paradiesisch und naturverbunden und schön klingt, weil es ist natürlich nicht alles leicht und easy und locker flockig in die Sammlergesellschaften. Da geht es dann teilweise auch ums Überleben. Es ist teilweise ein hartes Leben. Du kannst nicht so in die Zukunft planen eben. Es ist alles gar nicht so easy. Du hast eine andere Gesundheitsversorgung. Also das ist jetzt nicht irgendwie das Paradies und schade, dass wir nicht mehr alle so leben wie Sammler, weil das war so ursprünglich so naturverbunden. Na, das glaube ich nicht. Es gibt dort und da Nach- und Vorteile. Und es gibt ja wahnsinnig viele Vorteile in der westlichen Welt, weil ja, es ist schon so, wie du sagst, also das zeigt uns die Wissenschaft, dass vor circa 10.000 bis 20.000 Jahren der Mensch global sesshaft wurde und dann kam, wie du gesagt hast, Ackerbau, es kam dann Hierarchie, Idee von Besitztum, neue politische, soziale, ökonomische Systeme, all das und da spricht man dann schneller mal vom, eben da kam, irgendwie ist der Mensch ins Verderben geschlittert, aber gleichzeitig sind auch ganz, ganz viele positive Dinge dazu gekommen. Allein die Lebenserwartung in den letzten 120 Jahren ist um 40 Jahre gestiegen, durchschnittlich in Europa zwischen Menschen und Frauen. Zwischen Männern und Frauen durchschnittlich. Und das sind ja Dinge, das sind ja Errungenschaften. Also ich bin immer dann sehr vorsichtig, dass man sozusagen nicht ein Bild zeichnet, das ist so ursprünglich und so schön und so naturverbunden. Natürlich gibt es Dinge, die würden wir uns heute wünschen, dass die in der westlichen Welt so wären. Langsamer, entschleunigt, nicht so komplex. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, es gibt da und dort einfach Vorteile. Und
Ich
das
glaube, da
Faszinierende, Entschuldigung, das
nicht
Faszinierende
passiert.
vielleicht ganz zum Abschluss nur, dass wir für beides gemacht sind. Also, dass wir als Menschen dazu gemacht sind, dort und da leben zu können. Und das fasziniert mich persönlich einfach.
Total. Und da möchte ich nur mit der Abschlussfrage von der ersten Folge gerne anknüpfen und ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast, nur einen Satz. Ich glaube, es ist genauso, wie du vorher gesagt hast, irgendwann im ersten Drittel des Gesprächs, dass es um die Balance geht, oder? Dass es genau darum geht, natürlich das Gute in der westlichen Welt zu würdigen, trotzdem aber wieder vielleicht etwas mehr in die Gemeinschaft zu kommen, etwas mehr in die Naturverbundenheit zu kommen, etwas mehr Gelassenheit an den Tag zu legen und so weiter und so fort. Dass man das Beste aus beiden Welten mehr oder minder, wenn man so sagen möchte, verbinden kann, das wäre doch wunderschön. Und du hast jetzt gerade noch gesagt, wir sind gemacht dafür, für beide Seiten oder für beide Möglichkeiten. Wir haben alles in uns. Und da geht es ja sehr stark dann in die Richtung, was ist der Mensch denn eigentlich? Ist er von Grund aus gut oder ist er von Grund aus, gibt es ja eine philosophische Diskussion, die über mehrere Jahrhunderte schon anhält. Die werden wir jetzt da nicht zur Gänze ausrollen und ausbreiten. Du hast aber vorher einen ganz spannenden Satz gesagt, den ich gerne noch aufgreifen möchte. Du hast sinngemäß gesagt, die Kulturen in der Kalahari, die Jäger- und Sammlerkulturen, brauchen keine Regeln, weil sie noch nicht zu groß sind. Da ist das noch nicht notwendig. Was ich mir dann gedacht habe, das bedeutet ja dann, dass irgendwelche moralischen Regeln, wie ganz krass, du sollst deinen Nachbarn nicht umbringen, weil er einen Tabak hat und du nicht, ja. Die müssen ja dann irgendwo, dieser moralische Kompass muss ja dann irgendwo in den Menschen drinnen verankert sein, wenn es diese Regeln nicht gibt. Und es scheint ja auch zu funktionieren, weil sonst hätte man ja irgendwann einmal den Weg gegangen und hätte Regeln eingeführt. Also wie stehst du da dazu oder was für Erfahrung hast du da zu dem Thema gemacht? Menschen, die keine Regeln haben, wie verhalten sie die sich?
Das finde ich super spannende Frage und super Perspektive auch drauf. Ist es in dem Menschen irgendwie drinnen? Also ich glaube, ich glaube, es ist wichtig, einen Unterschied zwischen Regeln und Struktur zu machen. Vielleicht habe ich vorher das Wort Regeln verwendet, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es nicht, dass es weniger Struktur gibt. Tagesstruktur, Jahresstruktur, sagst du, da hört das Jahr auf, Jahreswende, da fängt das nächste an. Also diese Strukturen von außen, wie man das Leben so einteilt, da hat einer Geburtstag, ist ein Jahr älter geworden, jetzt ist man 18, dann darf man das, das nicht. Jetzt ist man in der Pension, jetzt hat man die Aufgabe gehabt, aber die darf man jetzt nicht mehr ausführen. Solche Strukturen sozusagen, die fallen weg. Regeln des Zusammenlebens gibt es natürlich schon. Wie hat man sich zu verhalten? Also wie du sagst, also es ist jetzt nicht okay, jemanden zu töten. Jetzt um das Beispiel mal aufzuwerfen, das ist also aktiv nicht okay und das hat dann auch Konsequenzen. Ich habe jetzt nachgedacht, während du die Frage gestellt hast, ich glaube, oder was ich wahrgenommen habe und was man so aus der Forschung rauslesen kann, ist, dass eigentlich das Gemeinschaftsgefüge über allem steht. Wenn jetzt eine Person voll den Auszucker kriegt, also wenn eine Person irgendwie wahnsinnig laut, grantig wird, herumschreit oder aggressiv wird, dann ist das eigentlich ein No-Go. Das geht nicht und das wird auch nicht geduldet auf eine Art, weil das bringt das gesamte System in eine Instabilität. Wenn es da Individuen gibt, die ausrasten, unkontrolliert und unvorhersehbar, dann bringt das das ganze System in eine Inbalance und das ist einfach wackeliger plötzlich, das ganze Ding. Aber gleichzeitig weiß jeder, wir brauchen einander, um zu leben und zu überleben und um eben ans Ziel zu kommen, wenn man es jetzt irgendwie übertragen will, nochmal zu uns. Und dadurch, dass das jeder weiß und verinnerlicht hat, fokussieren da auch immer alle drauf. Es kann sich jetzt nicht einer das erlauben, dass er dort ständig irgendwelche Auszüge kriegt, von denen keiner, die einfach so unerwartet kommen. Weil das, wie gesagt, das bringt das ganze System ins Wanken. Und wenn das jemand tut, dann gibt es so, dann gibt es Schritte, wie man dann die Info kriegt, hey, so, das gehört sich nicht. Und so wird man im ersten Moment ausgelacht, aber aktiv von der ganzen Gruppe. Und das ist auch in allen Jägersammlergesellschaften weltweit, kann man das sehen. Und das klingt banal, aber jetzt ist es so, wenn man so abhängig ist von einer Gruppe von Menschen und da ausgelacht wird, wird man ja irgendwie rausgedrängt. Und das ist dann nicht mehr so banal, wenn man dann vor Ort ist und das mitkriegt, weil, wie gesagt, alleine in der Kalahari kannst du nicht überleben. Und gleichzeitig kennt auch, glaube ich, jeder und jede von uns dieses Gefühl, wenn man vom engen Kreis ausgelacht wird, das ist das Unangenehmste. Also zum Beispiel mir, ich bin Keynote-Speakerin und bin ganz für Bühnen unterwegs und erzähle Geschichten. Und vor kurzem, ich habe gerade eine eigene Tour, Zugehörigkeit verbindet, heißt die, mit der bin ich gerade in ganz Österreich unterwegs zum Thema Zugehörigkeit. Und gerade letzte Woche war ich in Wien und habe da meine Bühnenshow gemacht und da waren ganz, ganz gute Freunde von mir in der Bühne, im Publikum. Und ich habe richtig gemerkt, wie nervös ich da werde, wenn die richtig engen, guten Freunde da sitzen und einen sehen und wie unangenehm mir das wäre, wenn die das nicht gut fänden, was ich mache oder wenn sie mich auslachen. Das geht so tief rein, dass ich dann richtig nervös werde, obwohl ich normalerweise diese Nervosität auf der Bühne überhaupt nicht habe. Da habe ich aber gemerkt, ja, die Peer Group, es ist einem so wichtig, dazu zu gehören. Das ist so ein Bedürfnis. Und ich glaube, das ist für alle Menschen heute noch so, nicht nur in der Kalahari. Genau, also man wird dann ausgelacht, wenn das nicht okay ist. Und wenn das dann irgendwie alles weiter nicht funktioniert, dann kann es auch sein, dass man die Gruppe verlassen muss, wenn man Dinge tut, die wirklich nicht okay sind. Dann muss man die Kleingruppe verlassen und in eine andere Kleingruppe gehen. Aber ich hoffe, ich habe jetzt ist ein bisschen ausgeartet. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Ich glaube, dass Community und die Idee von Gemeinschaft über allem steht und da schauen alle mehr oder weniger bewusst und unterbewusst eigentlich die ganze Zeit drauf.
Und genau das können wir eigentlich auch für uns lernen, dass wir die Community und das Miteinander, die Gemeinschaft mehr in den Fokus rücken, egal ob es ein Projekt ist, egal ob es die Familie ist, egal ob es Freunde, die Peer Group, wie du sagst, ist, weil uns das einfach schon wichtig ist, egal ob wir als Jäger und Sammler leben oder ob wir in der westlichen Welt leben. Und mit diesem Gedanken, die Gemeinschaft mehr zu stärken und die Community mehr in den Fokus zu rücken, verabschieden wir beide uns von unseren Zuhörern in der ersten Folge. In der zweiten Folge geht es dann eben um Führung, um Hierarchien. Hast du schon gesagt, gibt es dort nicht in der Art und Weise. Trotzdem müssen Entscheidungen getroffen werden. Wie werden die dann getroffen? Und noch vieles mehr. Und natürlich, was wir daraus aus für unsere Baustellen oder für unsere westliche Welt lernen können. Vielen lieben Dank, Bettina, für diese erste wundervolle Folge.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf die zweite.